Das war das geilste Konzert seit richtig langer Zeit. Und was das dann ausmacht, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Dinge, die man nicht benennen kann.
Nee, kann ich dir auch gar nicht
und,
sagen.
Und das ist ja das Schöne an Musik, dass es eben nicht so rational ist.
Ja.
Es ist einfach nichts Rationales, sondern es ist einfach was ganz tief Emotionales. Und das macht dann am Ende das Konzert aus.
Ja.
Oder Musik im Allgemeinen.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Podcast von Jazz Moves Hamburg. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich darf hier mit ganz tollen Gästen sprechen, die vor allem aus der Hamburger Musikszene stammen, die natürlich hauptsächlich aus dem Jazz stammen, aber gerne auch darüber hinausgehen. Zum einen, weil Jazz ja mittlerweile so eine breit aufgestellte Stilistik ist, dass man oft gar nicht mehr sagen kann, was ist es, was ist es nicht. Und im Zweifelsfall geht es auch uns hauptsächlich einfach um gute Musik. Es gibt so wahnsinnig viel gute Musik und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Und bei meinen Vorbereitungen auf die heutige Folge habe ich mir die Website des Unternehmens, um das es heute hauptsächlich geht, natürlich auch angeschaut in meiner Recherche und bin da so ein bisschen verloren gegangen in sehr, sehr viel guter Musik, die mir vorgestellt wurde und bin dann ganz selig vor meinem Rechner gesessen und habe einfach mir sehr viele KünstlerInnen auch angehört, die ich nicht kannte. Ein paar habe ich gekannt und habe mich sehr gefreut, sie da zu finden, aber ein paar waren neu für mich. Das hat großen Spaß gemacht und ich fand es auch persönlich sehr inspirierend, was für Musik ich da kennengelernt habe. Es geht heute um ein Unternehmen, aber auch um einen Gast, der sehr, sehr für musikalische Vielfalt steht, absolut aufgeschlossen für verschiedene Stile ist und ich glaube sehr nach Bauchgefühl agiert. Er ist ein großer Musikliebhaber, sowohl etablierter wie junger Talente und er ist der Gründer der Konzertagentur Palme, kurz KD Palme. Herzlich willkommen, Hannes Notzke.
Vielen Dank. Hallo. Hallo Stefanie, schön, dass ich da sein darf.
Dankeschön. Ich bin heute bei euch zu Gast.
Ja, stimmt. Oder das,
in genau. Der Konzertdirektion, aber ich freue mich sehr, dass jetzt schon wiederholtes Mal, dass ich zu den Gästen komme und wir da aufnehmen. Ihr sitzt hier in der Nähe der Schanze und habt sehr schöne Büroräume hier. Schanze ist auch gleich ein gutes Stichwort, weil wenn ein Hamburger Stadtteil, ich sag mal in Anführungszeichen, Punk wäre, trotz Gentrifizierung, die auch hier weiter voranschreitet, wäre es vielleicht immer noch die Schanze. Ihr sitzt hier an der Schanze und du kommst aus dem Punk, habe ich herausgefunden in meiner ausführlichen Internetrecherche. Und du hast selber auch mal zumindest ein bisschen Musik gemacht und hast Punk gemacht, wenn das Internet mich nicht angelogen hat. Und wie bist du denn dann jetzt zum Konzertveranstalter geworden?
Ja, ich glaube, du bist tatsächlich ein bisschen auf einer falschen Fährte. Also ich habe ganz kurz Musik gemacht und Bass in einer Punkband gespielt.
Siehste?
Das war aber eher, ja, das stimmt noch in der Schule.
Das reicht mir völlig.
Es lag hauptsächlich daran, dass im Keller meines Elternhauses der Proberaum vorhanden war und wir da proben konnten. Deswegen durfte ich Bass spielen. Das habe ich aber auch seitdem nicht mehr wirklich gemacht.
Warum war da ein Proberaum? Wer hat den sonst benutzt?
Ach so, nee, wir haben den schon umgebaut als Proberaum.
Okay.
Dann. Aber das war, wir haben gesagt, wir müssen eine Band gründen und ich konnte nichts. Und dann konnte ich mir aussuchen, ob ich Bass oder Schlagzeug spiele, weil ich hatte ja nun mal die theoretische Möglichkeit des Proberaums. Und dann war Bass einfach einfacher.
Die Herangehensweise und Geschichte von Menschen, die Bass spielen, habe ich selbst schon von Leuten gehört, die professionelle BassistInnen geworden sind. Dass ein Instrument noch gefehlt hat und dass man dann genötigt wurde, Bass zu spielen. Okay.
Guck mal, Hannes, das ist die E-Seite. Da musst du immer so Dong, Dong, Dong machen. Und,
ja. Also es war eher nur eine kurze Tätigkeit als,
es war
als
eine sehr,
Musiker.
Sehr, ja, es war eine sehr, sehr kurze Tätigkeit. Ich habe tatsächlich als Musiker, also ich habe nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen und war aber trotzdem irgendwie von Anfang an immer irgendwie, hatte ich ganz, ganz viele Freunde, die eben genau das gemacht haben. Aber ich glaube, ich war immer so ein bisschen zu ungeduldig, um mich wirklich irgendwie darauf einzulassen und dann irgendwie wirklich ein Instrument zu lernen. Ich habe immer sehr schnell aufgegeben damals.
Ha, Aber Geduld braucht man als Konzertveranstalter wahrscheinlich auch oft. Aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, kommt wie immer eine kurze Vorstellung der KD Palme, vorgetragen von Felix Tennbaum. Bitte sehr.
Die Konzertdirektion Palme, kurz KD Palme aus Hamburg, wurde im Jahr 2019 von Hannes Notzke in einer Garage gegründet. Heute ist sie eine der spannendsten Adressen für Live-Musik zwischen Avantgarde, Jazz, Klassik und Elektro in Deutschland. Ob intime Clubshows oder große Konzerte in der Elbphilharmonie, das Team bringt KünstlerInnen auf jede Bühne und organisiert Tourneen für nationale wie internationale Acts, zum Beispiel Julian Large, Angie oder Thomas D. and the KBCs. Die KD Palme übernimmt Booking, Promotion und Tourplanung mit viel Leidenschaft und einem klaren Ziel: Live-Musik möglich machen, selbst unter schwierigen Bedingungen. Besonders am Herzen liegt Gründer Hannes Notzke und seinem Team die Förderung junger Talente, auch wenn die Clubs mal nicht voll sind. Ein echtes Statement für eine lebendige und vielfältige Musikszene in Hamburg und weit darüber hinaus.
Das war unsere Vorstellung. Jetzt steigen wir mal ein. Nachdem nicht alle unsere HörerInnen selber in der Musikszene arbeiten, sondern natürlich auch viele einfach Musikhörer sind, könntest du uns einmal kurz erklären, was eine Konzertagentur genau ist und macht? Also ich stelle mir natürlich von Promo, Ticketing, Booking, Venue angehen, alles so vor, aber ich glaube, für manche ist gar nicht klar. Die sehen eure Plakate, sehen KD Palme, aber die wissen nicht genau, was macht ihr eigentlich alles?
Genau, also die Punkte sind alle richtig, die du gerade genannt hast. Vielleicht noch ganz kurz zu der Vorstellung, weil wir sind in dem Sinne kein Tourveranstalter. Wir sind tatsächlich ein örtlicher Veranstalter in Hamburg. Wir machen gelegentlich für KünstlerInnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, auch mal ein Konzert in Berlin oder in Köln, sind wir aber dann meistens in den Philharmonien dort, weil wir da haben wir uns einfach eine Expertise aufgebaut und sind in diesen Häusern irgendwie, stehen uns die Türen offen.
Das da klingt ihr euch dann quasi ein und nehmt das noch mit, aber ihr macht jetzt nicht deutschlandweit eine ganze Tour für jemanden.
Genau, das machen wir eben nicht, sondern wir, das ist dann vielleicht ein ganz guter Ansatz, wir arbeiten mit den Tourveranstaltern zusammen, die eine Tour für Deutschland buchen, für KünstlerInnen. Und wir sind dann der örtliche Veranstalter. Das heißt, wir sagen, wir wollen, bleiben jetzt mal beim Beispiel der Elbphilharmonie, wir wollen in die Elbphilharmonie gehen, dann gucken wir, dass wir einen Termin dort finden. Wir mieten die Elbphilharmonie an, wir verkaufen die Tickets, wir machen das Marketing, Promo, wir machen die technische Vorbereitung, also die Vorproduktion, und führen das am Ende durch, das Konzert. Und was, glaube ich, immer am, und was vielleicht auch gerade die größten Probleme sind und was aber am wenigsten, das klingt jetzt erstmal alles total schön, was aber am wenigsten bewusst ist, glaube ich, den meisten: wir tragen auch das wirtschaftliche Risiko der Veranstaltung.
Ja.
Also wir verdienen unser Geld mit den letzten 10% eines Konzertes, und wenn halt nur 80% Auslastung sind, dann verlieren wir entsprechend Geld. Das ist so ein bisschen... Es klingt ganz, ganz kalt, ist aber dieser Tage, muss ich mir das immer wieder bewusst machen, dass wir tatsächlich das wirtschaftliche Risiko für die Veranstaltung tragen. Und das ist als privater Veranstalter eben gerade, macht das so mittel viel Spaß.
Das glaube ich.
Das
ist auch noch was, über wir gleich noch ausführlicher sprechen werden. Aber das heißt quasi, dass erstmal alles andere bezahlt wird, bevor ihr bezahlt werdet.
Ganz genau. Also normalerweise ist es so, wir zahlen den KünstlerInnen eine Garantie.
Ja.
Wir zahlen natürlich die ganzen Ausgaben, die Miete für die Clubs oder Konzertsäle. Und wenn alle Kosten eingespielt sind, dann gibt es einen bestimmten Split, der dann zwischen den KünstlerInnen und uns aufgeteilt wird.
Ja. In Hamburg gibt es im Moment so eine Kampagne für ein werbefreies Hamburg. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viel Werbung in der Stadt. Es gibt immer noch sehr viel Plakatwerbung, aber es gibt auch immer mehr digitale Werbung. Klar kann man sich drüber streiten, ob das viel oder ob das genug oder ob das zu viel ist, aber es ist unfassbar, was diese Werbung auch kostet. Ich habe selbst auch schon Konzerte, also meine eigenen zum Teil auch schon selber veranstaltet und da auch natürlich dann das ganze Risiko getragen, aber bin natürlich ein Ein-Frau-Unternehmen und habe nicht noch andere Leute außer meine Band, die natürlich auch bezahlt werden, aber die Kosten für Werbung und für Promotion kann man sich, glaube ich, oft gar nicht so richtig vorstellen, aber man muss es natürlich machen, weil woher sollen die Leute denn sonst wissen, dass es stattfindet, gerade wenn es nischigere Musik und nischigere Veranstaltungen sind und jetzt nicht eine übertrieben, Beyoncé-Tour, die dann einen Instagram-Post absetzt und einfach Millionen Leute erreicht. So, da ist einfach, ist eine sehr breite Spanne an Reichweite und Aufmerksamkeit, die man da generieren muss.
Ich habe da zu dieser Kampagne tatsächlich auch, ich habe mich nicht ganz in der Tiefe damit auseinandergesetzt. Ich fand das natürlich, also ich finde die eigentlich per se erstmal ganz sympathisch, weniger Werbung, weil ich mich da als Kulturveranstalter jetzt auch nicht angesprochen habe. Ich glaube, wir sind ja auch explizit ausgenommen.
Nee, ich glaube, darum ging es nicht, ja.
Was aber natürlich zu kurz kommt, ist, dass wir bei vielen natürlich einen Kulturrabatt bekommen, den wir nicht bekommen könnten, wenn die anderen nicht wären.
Das ist richtig.
Ich habe da jetzt gar keine ganz starke Meinung zu tatsächlich, aber ja, es ist halt immer schwieriger oder es wird immer schwieriger, Wege zu finden, wenn man sich jetzt nicht einfach nur auf irgendwelche Algorithmen verlassen will, die Leute zu erreichen. Und wir machen auch nicht immer Plakate. Also wir haben unsere Sammelplakate, wir unser Programm irgendwie vorstellen, aber Einzelplakatierung machen wir auch, das überlegen wir uns schon immer sehr, sehr genau, wo macht das Sinn und wo nicht, weil es bringt jetzt auch nichts, Werbung oder Plakate aufzuhängen von einer Künstlerin, die noch niemand kennt, selbst wenn das Poster vielleicht noch so schön aussieht, dafür gibt es einfach zu viel, da müssen wir die Leute irgendwie anders abholen und genau, aber deswegen ist es so ein bisschen, also jetzt gibt es so eine Kulturecke hier bei diesen digitalen Werbedingern auch, da zum Beispiel kommen wir im Moment und alle anderen Veranstalter auch mit unseren Konzerten, ich glaube eine Woche vor den Konzerten immer umsonst rein.
Oh,
das wäre nicht möglich, wenn wir, also das wird subventioniert, ich glaube von, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall zahlen wir dafür aktuell nichts, was total toll ist.
Ja.
Aber das wäre sicherlich nicht möglich, wenn es halt nicht zahlungskräftige andere Werbekunden gäbe.
Klar.
Und das kam mir, wie gesagt, ich habe mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Da musste ich zumindest dran denken, weshalb ich jetzt auch nicht gesagt habe, juhu, ich unterschreibe jetzt sofort.
Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil das eben nicht so offensichtlich ist, dass man sich denkt, ja klar, weniger Werbung, aber dass man natürlich vielleicht nicht weiß, dass dann andere direkt davon betroffen sind, die erstmal mit der Kampagne aber gar nichts zu tun haben. Insofern.
Na, das ist ein Punkt, über den wir, glaube ich, gleich eh noch sprechen werden, nämlich Subventionierung und Förderung von Musik, die privatwirtschaftlich einfach nicht mehr möglich ist. Und da fängt es halt eben schon an. Also Werbeflächen, die uns mit einem Kulturrabatt angeboten werden, werden eigentlich von anderer Seite, ohne vielleicht auch, dass sie es wissen oder ohne, dass es irgendwie Steuergelder sind, werden sie subventioniert von Unternehmen, die eben für viel mehr Geld Werbung schalten.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, was es mit der Palme auf sich hat, weil die einzige Palme in Hamburg, die ich kenne, ist im Park Fiction. Mhm. Für die HörerInnen außerhalb von Hamburg, das ist an den Landungsbrücken St. Pauli ein Gemeinschaftsprojekt, das gestaltet wurde, um Bebauung entgegenzuwirken, die sonst da vermutlich stattgefunden hätte. Und da sind unter anderem so Plastikpalmen aufgestellt. Das sind die einzigen Palmen, die ich in Hamburg bewusst kenne. Ich weiß aber nicht, ob das was mit euch zu tun hat. Bitte sag ja.
Ich freue mich total, dass du da als erstes dran denkst, weil das eigentlich schon ein bisschen passt und mir entspricht. So. Also da komm ich ja irgendwie her. Hat damit aber nichts zu tun. Das ist tatsächlich eine etwas kompliziertere und komplexere Geschichte. Ich mag einfach Palmen.
Mensch. Die Antwort akzeptiere ich auch.
Und ich mochte, wir sind ja auch, wenn man ganz ehrlich sind wir auch keine Konzertdirektion. Also das ist eigentlich dann eher ein klassischer Veranstalter.
Toll.
Genau, ich mochte diesen Namen immer sehr, sehr gerne. Und ich fand dann die Palme irgendwie so einen schönen Kontrast zu diesem nüchternen, etwas konservativen Begriff Konzertdirektion. Und dann fehlte irgendwie noch was. Und dann habe ich einfach gesagt, ach komm, ich mag Palmen. Konzertdirektion Palme klingt gut. Ich werde sehr oft jetzt mit Herr Palme angesprochen von Leuten, die mich nicht kennen. Das mag ich auch. Tatsächlich hatte ich einen anderen Arbeitstitel, den ich nicht verrate, aber der war sehr viel ernster und das war halt so ein bisschen so ein Kunstbegriff, das war ein bisschen cooler. Und ich habe im letzten Moment vor der Geschäftsgründung, ich glaube wirklich am letzten Abend, habe ich gesagt, nee, irgendwie, das bin ich irgendwie nicht. Konzertdirektion Palme ist doch witziger, lass das so machen. Genau, und so kam das.
Witzig. Und sag mal ganz kurz, Wie war denn jetzt dein beruflicher Werdegang? Also ich meine, die Agentur wurde 2019 gegründet. Wie kam es denn dazu?
Also wenn ich das mal ganz kurz umreiße, bin ich nach der Schule nach Hamburg gekommen, zum Zivildienst damals noch, und bin danach eher zufällig bei bei Warner Music gelandet für ein Praktikum, 6 Monate in der Videopromotion. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Da habe ich VHS-Kassetten verpackt und dann offene Kanäle in Deutschland geschickt. Und während der Zeit habe ich eine Band kennengelernt, eine dänische Band, Cartridge hießen die, die durch Zufall auch in Hamburg gestrandet sind, weil ihr Bus kaputt gegangen ist. Sie sind auf eine, glaube ich, 3-monatige Europatournee gegangen, hatten aber auch nur 3 Konzerte, haben es bis Hamburg geschafft, hier ist der Bus kaputt gegangen. Und Freunde von mir spielten da sind wir wieder beim Punk, in einer Punkband, ja. Peters hießen die. Ja, hießen die, ich glaube, die gibt es nicht mehr wirklich. Und die hatten ihr Release-Konzert und die Mutter von einem der Mitglieder hatte irgendwie ein Taxiunternehmen und die haben die irgendwie auf der Reeperbahn wirklich mit ihrem kaputten Bus aufgesammelt und haben ihre Hilfe angeboten und dann haben sie da den Bus repariert und dann haben am nächsten Tag haben gesagt, ey, wir haben unsere Release-Show, spielt da doch einfach mit, dann habt ihr irgendwie euren ersten Gig. Da habe ich die kennengelernt, das war noch so in den letzten Wochen meines Praktikums bei Warner Music und dann habe ich gedacht, so, ich habe jetzt genug gelernt, habe mein Auto verkauft und ein Label gegründet. Oh. Und hab, weil okay. ich die Band so gut fand und habe.
Das ist wahre Begeisterung.
Das ist wahr. Ich hatte dann auch, ich glaube, 15 Jahre kein Auto
mehr. Dann hast du genau. das Label gehabt.
Ich habe dann das Label gehabt. Das war dann zwischen 2004 und 2007. Ich glaube, die schlimmste Zeit, um Label zu haben. Es gab eigentlich nur Napster und Co. CDs wurden nicht mehr verkauft. Streaming gab es noch nicht so richtig. Stimmt. Man konnte digital Musik kaufen, es hat aber noch keiner gemacht. Schallplatten hat sich in der Zeit auch keiner für... also es war, glaube ich, das schlimmste Timing, was man sich hätte aussuchen können. War aber eine sehr schöne Zeit. Also ich habe durch 10, 12 Releases gehabt. Mhm. Und bin da so ein bisschen einfach dann in die Musikszene gekommen. Ich habe angefangen aufzulegen, ich habe ganz lange im Übel und Gefährlich aufgelegt, als das aufgemacht hat. Ja. Habe aber vor allem in um das Ganze zu finanzieren, ehrlicherweise einfach in Kneipen gearbeitet und am Tresen gestanden. Habe aber damals mit diesem Label eben alles für die KünstlerInnen getan. Also ich habe das Booking gemacht, ich bin oft mit denen auf Tour gefahren, ich habe die Werbung gemacht und bin dann so ein bisschen... ja, in die Branche reingekommen. Hab dann irgendwann gedacht, ach, jetzt mache ich selber irgendwie eine Kneipe auf, weil irgendwie, wenn ich mit der Musik klappt das nicht und ich muss in meiner Kneipe arbeiten und hatte dann 1,5 Jahre eine Bar. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Und dann bin ich eher durch Zufall bei FKP Scorpio gelandet, einem großen Veranstalter hier und war dann 5 Jahre, also die kannte ich halt durch meine Tätigkeiten im Übel und Gefährlich, und bin da, habe da ja 5 Jahre als örtlicher Veranstalter gearbeitet und bin so dann so richtig in die, sage ich mal, in den Teil der Musikbranche gekommen, wo auch das möglich ist, Geld zu verdienen. Das war tatsächlich meine erste Festanstellung, dann mit über 30. Mhm. Und genau, da war ich 5 Jahre, war ich auch sehr gerne, habe da ganz, ganz viel gelernt und war sehr, sehr dankbar für die Chance, die mir damals gegeben haben. Habe dann aber gemerkt, dass es, ich habe meine erste Tochter kam auf die Welt und ich habe so ein bisschen gemerkt, so richtig lässt sich das mit meinem Leben nicht vereinbaren. Und mir fehlte, und das will ich gar nicht so als Kritik an der Firma verstanden wissen. Also wie gesagt, da bin ich einfach nur dankbar, dass ich da sein konnte. Aber es ist halt eben ein großer Konzern, da gehört zu Eventim. Und ich bin da einfach ein bisschen idealistischer unterwegs und habe einfach gemerkt, ich bin da nicht der Richtige für. Und bevor ich mich jetzt irgendwie anfange, darüber zu ärgern oder irgendwie unglücklich werde, kündige ich. Mhm. Und dann war es so, dass relativ viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Hannes, aber mit wem veranstalten wir jetzt Konzerte? Wir wollen das irgendwie weiter mit dir machen. Mhm. Und auch einer meiner späteren Geschäftspartner, Horst Weidenmüller von K7, mich sehr unterstützt hat und gesagt hat, Hannes, was brauchst du? Ich finde das toll, was du machst. Ich will dich unterstützen. Gründe doch was. Und was brauchst du dafür? Und so habe ich die Firma dann gegründet. 2019, wieder ein hervorragendes Timing.
Ich wollte gerade sagen, du hast vorher schon gesagt, du hast in einer Zeit, die nicht mehr so gut für Labels war, ein Label gegründet. Und 2019, ich meine, man konnte es nicht wissen natürlich, was 2020 kommt, aber eine Konzertveranstaltungsagentur kurz vor der Corona-Zeit ist natürlich auch irre.
Ja, absolut.
Aber eben, man konnte es nicht wissen. Nachdem du gerade deinen Anspruch ans Label machen erklärt hast, musst du jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass du jetzt nicht nachträglich noch Zuschriften bekommst, ob du nicht wieder ein Label machen willst, weil diese Kombination aus, dass ein Label alles macht, also dass die Musik produziert wird, dass man Booking macht, Promo, das macht eigentlich kein Label mehr. Also da muss man diverse Agenturen beschäftigen, wenn man überhaupt Leute findet, die das noch machen. Es ist auch sehr viel Eigeninitiative heute mit dabei, oft bei KünstlerInnen. Aber da hattest du ja wirklich einen sehr, sehr idealistischen Anspruch, der aber ja auch lange, lange Jahrzehnte der Realität entsprochen hat. Ne?
Na, ich glaube, das hat auch davor lange funktioniert.
Ja, absolut.
Und dann war es ein sehr schlechter Zeitpunkt. Aber zur Wahrheit gehört schon auch, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich da getan habe. Also ich war komplett vom Idealismus getrieben und habe sicherlich auch tolle Sachen gemacht. Und also ich habe zu ganz vielen der Bands auch noch Kontakt und sind meine Freunde nach wie vor. Aber ich habe auch, also ich wusste auch überhaupt nicht, was ich da tue tatsächlich. Also da hat dann doch das halbjährige Praktikum in der Videopromotion nicht ganz gereicht, um mich darauf vorzubereiten. Das gehört schon dazu.
Aber eine Vision von was, ja, ist ja auch, genau, was Wichtiges erstmal, ne?
Ja, die hatte ich und die war auch gut. Ja. Und wir haben auch, das waren halt wirklich auch tolle, tolle KünstlerInnen, mit denen wir da gearbeitet haben.
Ich weiß gar nicht, ob ihr euch selber so nennt oder ob andere euch so nennen. Es ist mehrfach der Begriff Boutique-Veranstalter im Zusammenhang mit Cardi Palme aufgekommen. Ich finde es sehr passend, wenn man euer Programm anschaut und wie ihr kuratiert, weil es einfach eine sehr liebevolle Auswahl an ganz tollen KünstlerInnen und Bands ist, die auch in liebevoll ausgesuchten Venues dann wiederum auftreten. Wie du gesagt hast, hauptsächlich in Hamburg, in Einzelfällen dann in anderen Städten, aber eher mit festen Partnern zusammen. Wie kuratiert ihr denn Programme, die dann so eine stilistische Vielfalt beinhalten? Also von Jazz über so, ich weiß, Neoklassik, elektronische Musik. Es passt total gut zusammen, wenn ich mir das anhöre. Aber wenn ich mir das anhöre, ist ja der Schritt schon getan, dass es jemand ausgesucht hat. Da muss ja vorher sich jemand wahnsinnig tiefer gehen, mit wahnsinnig viel Musik auseinandersetzen. Wie macht ihr das oder wie machst du das?
Ja, das freut mich total, dass du das so, dass du das so siehst und so sagst, weil das genau das ist, was wir uns eben auch wünschen. Also auch da ist die ganze Wahrheit so, dass das nicht hundertprozentig so geplant war, sondern dass wir uns eigentlich so ein bisschen in so eine Grauzone zwischen Klassik und Popmusik setzen wollten. Also ich komme halt selber eher so aus der, naja gut, ganz früher aus der Punk-Ecke, aber ich habe ganz viel Indie-Musik gehört, ja. Habe dann, muss ich ehrlicherweise sagen, auch so mit, als die Elbphilharmonie aufmachte, angefangen, mich sehr viel mehr mit klassischer Musik auseinanderzusetzen, okay, und habe halt gemerkt, es gibt einfach, das sind zwei völlig unterschiedliche Branchen. Also als Veranstalter musst du komplett anders arbeiten, ob du nun ein Klassikkonzert veranstaltest oder ein Popkonzert. Und für mich gab es da aber so ein bisschen einen Leerraum, weil ich merkte, es gibt KünstlerInnen, die finden irgendwie dazwischen statt. Also die ersten Konzerte, die wir damals gemacht haben mit KünstlerInnen wie Lambert, mit Olafur Ahn, also Nils Frahm, die zwar schon irgendwie dann auch erfolgreich waren, aber wo man merkte, eigentlich passen sie weder in die eine noch in die andere Schublade. Und das war so ein bisschen unsere Idee, die Dinge da ein bisschen anders zu machen, ein bisschen individueller zu machen und uns da reinzusetzen. Und dann kam aber eben wirklich auch wahnsinnig viele Leute auf mich zu und haben mir auf einmal KünstlerInnen angeboten, die auf den ersten Blick da nicht reinpassten, aber teilweise wirklich einfach meine LieblingskünstlerInnen seit jeher waren. Da war es dann schwer, Nein zu sagen. Also Kings of Convenience kam auf mich zu, die ich irgendwie in der WG-Küche früher immer gehört habe. Und irgendwie öffnete sich das, aber in meiner Vorstellung ist es schon nach wie vor so, dass es einfach einen roten Faden eben doch in diesem Programm gibt. Der ist, jetzt könnte ich sagen, es ist halt einfach irgendwie mein persönlicher Musikgeschmack oder unser hier. Ja. Da ist auch ein Stück Wahrheit dran. Also wir versuchen schon auch nur Sachen zu machen, hinter denen wir stehen und die wir gerne haben. Aber ich sehe eben auch tatsächlich inhaltlichen roten Faden, der ein bisschen über die über Genregrenzen hinausgeht. Also es gab tatsächlich, vielleicht erzähle ich eine kurze Anekdote, weil die ganz schön war. Mein allererstes Konzert hatte ich mit Tommy Guerrero. Das ist also das war dann auch Zufall, dass das eben eigentlich gar nicht das war, was wir vorhatten, weil das so kurzfristig aufkam. Und mit dem habe ich dann noch ein zweites Konzert veranstaltet im Molotow. Und ich sitze sehr gerne bei den kleinen Konzerten auch an der Kasse, lass die Leute rein, scan die Tickets und so weiter. Das macht mir Spaß, auch mit dem Publikum dann da zu reden. Und dann habe ich die Tickets gescannt bei Tommy Guerrero und es gab eine Fehlermeldung. Und dann guckten wir auf das Ticket und dann, das ist für die Gondwana Labelnacht. Die ist ein Tag später gewesen oder so. Auf jeden Fall hat er mir das falsche Ticket. Haben wir, was musikalisch erstmal gar nichts mit mit Tommy Guerrero zu tun hatte, ja. habe ich mich aber total gefreut und kam mit dem so ein bisschen ins Gespräch und ja. meinte so, genau das machen wir ja, weil ich irgendwie sehe eben zwischen so ein bisschen psychedelischer Surf-Rock-Band und Jazzmusik sehe ich durchaus Parallelen und dann kam man ins Gespräch und dann kam raus, dass er auch noch irgendwie einen Tag vorher oder später auch noch Tickets für Six Pianos hatten. Ja. Also nochmal wieder was ganz anderes. Was anderes, ja. Und all das bilden wir halt ab und dieser eine Gast hat das halt genauso verstanden und dem war das auch bis dahin gar nicht bewusst, dass es der gleiche Veranstalter war. Und es war für mich ein ganz schönes Erlebnis, weil das halt einfach das wiedergespiegelt hat, was ich vorhabe oder was wir hier vorhaben.
Das erklärt eigentlich auch schon fast ein bisschen meine nächste Frage mit, weil natürlich wir auch einen Fokus auf Jazz haben. Du ja eigentlich gerade schon erklärt hast, um was es geht. Und dann gibt es natürlich in dem großen Ganzen, was auch immer Jazz ist, gibt es dann natürlich auch JazzkünstlerInnen und Jazzbands, die in eurem Programm Sinn ergeben. Oder ja. hast du noch mal eine besondere Beziehung zu Jazz, die erklärt, wie das dazugekommen ist?
Ja, vor der Frage hatte ich so ein bisschen Angst, weil das tatsächlich... So
der Letzte, der das gesagt ja. hat, war Farhod, der war auch mal bei uns im Podcast. Der hat auch gemeint, er weiß eigentlich gar nicht genau, was er hier soll.
Ja, ich hatte mit klassischem Jazz immer sehr, sehr wenig zu tun tatsächlich. Ja. Also ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht, weil die Genregrenzen so ein bisschen aufbrechen.
Ja,
und wir dann auch
zum Glück. Also für mich zum Glück, ja. da gibt es sehr unterschiedliche ja. Meinungen dazu.
Ja, das weiß ich und ja. ich finde das auch, also es ist ja in der Klassik auch ähnlich, dass es Dinge gibt, die einfach auch bewahrt werden müssen und bewahrt werden sollen, aber in meiner Vorstellung halt nicht so dogmatisch. Also ich finde es schön,
man kann das ja trotzdem wertschätzen.
Ganz genau. Ja, ja, genau. Also ich meine, ich muss jetzt ein sinfonisches Konzert oder ein klassisches Jazzkonzert ist so betrachtet einfach total toll und erhaltenswert. Ja. Aber noch schöner ist es, und das ist das, was uns, glaube ich, auch interessiert, wenn eben das ein bisschen aufbricht und sich ja. daraus was weiterentwickelt, weil wir sind ja nicht irgendwie nicht irgendwo angekommen, wo alles irgendwie fertig entwickelt ist, sondern ich glaube gerade dadurch, dass sich auch die Rezeption der Musikhörerin ändert ja. durch, also ich meine, Streaming verursacht sicherlich viele Probleme. Ja. Wenn es aber einen Vorteil gibt, dann sicherlich den, dass die Leute Zugriff auf alles haben und sich einfach gar nicht mehr so um Genregrenzen scheren. Und das ist natürlich eine große Chance auch für KünstlerInnen, sich selbst weiterzuentwickeln und einfach ein bisschen freier zu arbeiten. Also da bin ich eigentlich sehr gespannt, was da die nächsten Jahre noch passiert. Ich muss halt als Musikliebhaber nicht mehr in meinen Plattenladen rennen. Also ich meine, ja. das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber früher bin ich wirklich in meinen Plattenladen gerannt und habe mir CDs angehört. Und da habe ich mich natürlich in erster Linie an mein Genre Klar. gehalten. Oder wenn ich dann, habe ich mich vielleicht auch an die Klassik zum Beispiel gar nicht rangetraut, weil ich wollte nicht in den Plattenladen gehen und sagen, hier hast du was von ich habe gerade hier diesen Typen Beethoven entdeckt, hast du da was irgendwie? Der hatte man irgendwie Angst, sich damit zu beschäftigen. Jetzt kann ich es mir halt heimlich anhören. So. Man muss nicht zugeben, dass ich keine Ahnung habe.
Hast du recht. Ja. Ich bin manchmal auch ein bisschen gespalten, was das Thema angeht. Ich habe tatsächlich erst gestern selber ein Interview gegeben. Also es ging um Nachhaltigkeit in einem anderen Bereich. Und das sollte ich aber auf Musik übertragen und auch auf das Streaming-Thema. Und da habe ich auch gesagt, ich bin mir manchmal nicht so sicher, weil natürlich wenn man über Musikproduktion nachdenkt, ist natürlich heute sehr, sehr viel mehr Menschen möglich, Musik zu produzieren und zu veröffentlichen, weil die Distribution ist viel einfacher und auch einfach das Programmieren von Musik, ganz simpel gesagt. Und das macht es auf der einen Seite natürlich irgendwie demokratischer, es macht es aber vielleicht auch ein bisschen beliebiger. Und eben, man hat natürlich dann die Möglichkeit, auch mehr Musik kennenzulernen. Es hat Chancen, es hat aber auch Gefahren irgendwie, die das Ganze mit sich bringt. Ich bin mir da manchmal auch selber gar nicht so sicher und vielleicht muss man auch nicht eine ganz feste Meinung dazu haben. So eine.
Na, ich glaube, das ist halt auch eine sehr verwirrende Zeit gerade, wo es so viel gibt. Also erstmal genau, es ist toll, dass viele Leute Musik machen können, aber man geht natürlich auch so ein bisschen verloren. Es ja. gibt halt wenig Medien, denen man irgendwie noch so vertrauen kann. Also es gibt kaum noch Fanzines, es gibt kaum noch Musikmagazine. Also jetzt bin ich jetzt aus meiner Generation, ich bin über 40 jetzt. So, es gibt halt keine Specs mehr, es gibt keine Intro mehr. Die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie hin wollen. Du willst dich eben auch nicht. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, wir wollen uns halt nicht nur auf so einen Spotify-Algorithmus ja verlassen, sondern eigentlich sehen wir uns ja danach, dass jemand uns ein bisschen die Arbeit abnimmt und uns so ein bisschen vorfiltert, was wir vielleicht ganz gut finden können. Ja, das ist eben auch das, also auch das ist unser Ansatz mit dem Programm, genau das zu tun, dass wir uns wünschen, dass Leute, so wie du es vorhin gesagt hast, einfach mal auf unsere Seite gehen, Sachen entdecken und wissen, okay, hier bei der Palme, die haben eigentlich einen ganz guten Musikgeschmack, ja. Ich höre da jetzt einfach mal rein. Und das ist ganz, ganz schwierig, das gerade auf anderer Ebene zu finden. Also natürlich gibt es auch die ein oder andere Radiosendung, die das irgendwie noch bedient, aber es ist unübersichtlicher geworden.
Im April diesen Jahres habt ihr auf eurer Instagram-Seite ein Thema angesprochen, das seit einer Weile in der Musikbranche sehr, sehr präsent ist. Es wird nicht so viel darüber gesprochen, wie wahrscheinlich darüber gesprochen werden müsste, um klarzumachen, wie brisant das ist, nämlich das Thema Vorverkauf und Ticketkaufverhalten des Publikums. Da hat sich seit Covid sehr, sehr viel geändert, nicht unbedingt zum Guten, und wir sind in der Live-Musikbranche auf jeden Fall nicht an dem Verhalten, wo wir vorher waren. Weiß man auch nicht, ob das wiederkommt, oder ich meine, noch dazu kommt auch ja eine wirtschaftliche Krise, die wir gerade haben. Viele Leute haben einfach auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Das macht aber natürlich auf der anderen Seite die Durchführung von Konzerten sehr unplanbar. Natürlich werden Konzerte ja eben beworben, und wenn man dann an einem bestimmten Punkt in einem bestimmten Zeitraum vor dem Konzert sieht, jetzt sind aber erst so und so viele Tickets weg, was entscheidet man dann? Sagt man dann ab und denkt sich, okay, wir haben jetzt halt Geld verbrannt, aber dann wird es zumindest nicht noch mehr? Oder geht man noch mehr ins Risiko und steckt noch mehr Werbung rein in der Hoffnung, dass das irgendwie noch abgefangen wird? Es werden regelmäßig Konzerte abgesagt in der ganzen Branche. Also auch auf Jazz Moves bekommen wir das regelmäßig mit oder bekommen das natürlich auch kommuniziert, um das in dem Veranstaltungskalender für den Jazzbereich dann anzupassen. Und das betrifft so ziemlich alle Veranstaltungsorte in der Stadt, die Jazz anbieten. Also das ist bitter, und auch das Publikum ist natürlich oft frustriert, weil sie sagen, ja, aber ich habe doch eine Karte, wieso ist das denn jetzt nicht, und wissen gar nicht genau, was denn so dahinter steckt. Und ihr habt angeregt, dass man das auf jeden Fall klarer kommunizieren muss, dass das ein Thema ist, damit die Leute auch verstehen, dass da mehr dahinter ist, als das jetzt, es sagt ja niemand, ich habe keine Lust, heute Abend auf die Bühne zu gehen, lass mal das Konzert absagen. Also das ist der unwahrscheinlichste von allen Fällen, warum was abgesagt wird. Führ uns da vielleicht noch mal so ein bisschen durch. Ich meine, über die Kosten und wie was entsteht, hast du ja vorher schon mal angedeutet. Aber das Thema ist ein großes, und ich glaube, es ist größer, als vielen Menschen bewusst ist.
Es spielen da, glaube ich, schon mehrere Dinge zusammen, die zu der Situation führen, in der wir jetzt einfach sind. Also zum einen sind es, glaube ich, schon auch Nachwirkungen noch von Corona, dass die Leute einfach gemerkt haben, viele Konzerte werden abgesagt, sind vielleicht auch auf Konzertkarten sitzen geblieben, und deswegen wartet man erstmal ab und kauft sich später das Ticket. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass Tickets teurer geworden sind. So, die Kosten sind explodiert überall, die Margen werden geringer, die Tickets werden teurer. Da sind wir auch an einem Punkt, an dem man das nicht mehr beliebig irgendwie anpassen kann. Also früher war das immer in Ordnung, in Hamburg dann 2-3 Euro teurer zu sein. Das musste hier auch sein, weil die Kosten auch damals schon teurer waren. Aber da merken wir jetzt, es gibt dann halt auch einfach Grenzen, wo die Leute die Tickets nicht mehr kaufen. Auch verständlicherweise. Also ich meine, das merken wir alle, dass wir irgendwie ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben.
Aber ist es nicht auf der anderen Seite so, dass für, ich sag mal, Weltstars, man bereit ist, die absurdesten Preise zu bezahlen?
Ja, das ist so ein bisschen auch ein hausgemachtes Problem der Musikbranche. Also erstmal tatsächlich absurd hohe Preise.
Ja, also für, so ein Taylor Swift-Ticket für 600 Euro oder was weiß ich oder noch mehr.
Genau. Und auch, was jetzt anfängt, sind so dynamische Ticketpreise, dass ich dann fürs Oasis-Konzert, da soll das Ticket 150 Euro kosten, was für so eine Arena-Show wahrscheinlich irgendwie auch noch angemessen ist, auch wenn es wahnsinnig viel Geld ist. Aber dann ist der Andrang groß, und dann merkt man, ah ja, wir können eigentlich auch 230 Euro nehmen. Ja. Und das sind dann 80 Euro, die weg sind. Von unserem Budget. Also die Leute zahlen 80 Euro mehr fürs Ticket oder 100 Euro mehr oder wie auch immer. Und das kommt aber ja aus dem Kulturbudget. Die haben ja dann nicht diese 80 Euro mehr, sondern das geben sie an anderer Stelle weniger aus. Dann kommen auch, mal gucken, wie nachhaltig das ist, aber Podcasts sind gerade unfassbar erfolgreich. Was mich freut für die.
Die aber auf Tour gehen auch.
Die auf Tour gehen. Ja. Auch das ist das gleiche Budget. Also auch das sind Veranstaltungen, mit denen wir irgendwie konkurrieren, mit denen Konzerte konkurrieren. Comedy ist explodiert und boomt, und all das führt irgendwie dazu, dass das Budget für Konzerte einfach immer kleiner wird. Und das ist, also ich will das jetzt auch gar nicht so ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie mich drüber beklagen. Ich freue mich ja für alle, die irgendwie in dem, was sie mit dem, was sie machen, erfolgreich sind. Aber das ist eben die Tatsache, dass die Leute einfach für Konzerte weniger Geld in der Tasche haben. Und es wird wieder genauso viel Geld wie vor Corona ausgegeben, aber für deutlich weniger Veranstaltungen. Es gibt mehr Veranstaltungen, aber das Geld landet bei weniger Veranstaltungen. Und das bedeutet natürlich, dass es eine schlechtere Auslastung gibt. Und das, eine schlechte Auslastung, ist für uns ein Riesenproblem und ist aber eben auch für die KünstlerInnen ein Problem, weil sich dann manchmal die Frage stellt, macht es Sinn, das Konzert stattfinden zu lassen? Und das ist auch was, was wir uns nie leicht machen. Ich hasse es, Konzerte abzusagen. Und wir sprechen dann auch mit den Künstlern. Dann hängt da manchmal eine Tour dran und vielleicht läuft es in einer anderen Stadt besser. Und dann hat man aber einen freien Tag und muss entweder noch die MusikerInnen bezahlen oder das Hotel. Oder, ja, ne? Also da hängt immer sehr, sehr viel dran. Und dann muss man sich aber überlegen, macht das jetzt Sinn, das mit 30 Leuten durchzuziehen? Mhm. Oder eben nicht. Und das ist tatsächlich, also so, bei uns sind so 30, 40 Leute so ein bisschen so die Grenze, wo man dann auch manchmal sagt, okay, da sind dann zumindest irgendwie 40 Leute und vielleicht kann man noch ein paar Leute einladen, wobei auch das gar nicht so leicht mehr ist, um halt auch einen ersten Schritt zu machen in der Stadt. Weil wenn man absagt, fängt man wieder von vorne an. Und das heißt, dieser erste Schritt muss ja irgendwann gegangen werden. Und das ist schon schwierig. Also es ist grundsätzlich so, dass vielleicht auch nochmal dazu, bei einem Konzert mit 200 Leuten zahlen wir als Veranstalter eh drauf, selbst wenn es voll ist. Das ist für uns eine Investition in die Zukunft. Wenn aber nur 30 kommen, dann verlieren wir wahnsinnig viel Geld. Und das können wir auch mit späteren Konzerten nicht mehr ausgleichen.
Weil sprichst du jetzt von einem Konzert mit 200 Gästen in einem Raum, wo nur 200 Kapazität ist oder genau. In einem Raum, wo eigentlich mehr reinpassen würde?
Naja, in einem Raum, wo mehr reinpassen, haben wir noch ein ganz anderes Problem. Ja. Wenn wir jetzt mal von einem Nachtasyl ausgehen oder so, das ist für uns, wenn wir ehrlich sind, also wenn wir jetzt unsere Arbeitszeit hier im Büro mit reinrechnen würden, würden wir auch da, wenn es ausverkauft ist, Verluste machen. Mhm. Ansonsten ist es vielleicht eine Null. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung, weil wir müssen ja auch.
Ist das eine Mischkalkulation?
Genau. Ja. Und aber das ist halt eben schwieriger geworden. Diese Mischkalkulation war vor Corona und vor dem Krieg auch einfacher, weil man eben Margen bei den größeren Konzerten hatte, die das ausgeglichen haben. Ja. Jetzt sind die Margen oben, die man verdient, die sind geringer geworden und die Kosten, die unten rum entstehen, sind höher geworden, die Verluste. Und das ist schon eben ein großes Problem, wo es, glaube ich, einfach ein Umdenken geben muss, dass wir einfach gerade Nachwuchsförderung eben auch fördern. Also Wir tun da wahnsinnig viel, aber ich bin einfach nicht in der Lage, das wirtschaftlich zu fördern. Dafür brauchen wir einfach finanzielle Unterstützung.
Und dann eher institutionelle Förderung.
Absolut, sozusagen. Genau. Ja, ja, ja. So wie es das eben auch beispielsweise in der Klassik gibt.
Ja, ich kann das absolut bestätigen von jüngeren KollegInnen aus dem Jazzbereich, die ich kenne, die auch sagen, sie werden kaum gebucht.
Ja.
Also weil einfach VeranstalterInnen sich schwer tun, in dieses Risiko zu gehen. Nicht, weil sie, wie du sagst, nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich nicht leisten können. Klar, in manchen Jazz-Veranstaltungsorten hat man dann vielleicht das Glück, dass es ein Veranstalter ist, wo ein Verein dahinter ist, wo dann ja quasi eine Förderung da ist oder so ein Grundstock, wo der entscheiden kann, okay, das Geld setze ich jetzt hier ein, unabhängig davon, was jetzt passiert. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Da haben wir im Jazz natürlich eine Struktur, wo einige solche Vereine und viel Ehrenamt auch da ist. Mhm. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir nur einen Bruchteil der Jazz-Veranstaltungsorte in Deutschland von dem, den wir haben. Also da ist wirklich ganz viel ehrenamtliches Engagement am Start. Das darf man nie vergessen, weil sonst wird es uns allen ganz anders gehen als tourende Jazzmusiker. Aber natürlich, wenn man von einem Unternehmen ausgeht, das wirtschaftlich arbeiten muss, also weil ja ihr alle auch hier davon lebt, dass ihr das macht und auch noch Leute dann quasi in dieser Nahrungskette mit dranhängen, ist man natürlich daran, also muss das irgendwie sich tragen. Und man kann dann noch so idealistisch rangehen und sagen, ja, aber ich finde die Künstlerin, den Künstler XY ganz toll und möchte, dass er jetzt spielt. Aber irgendwann ist dann natürlich vielleicht eine Grenze erreicht, wo man sagt, ich kann mir das nicht erlauben, weil das Risiko zu hoch ist.
Das ist so. Und das ist auch tatsächlich was sich in unserem Programm gerade schon ändert, dass wir uns weniger kleine Konzerte leisten können. Mhm. Das ist so. Also wir arbeiten gerade wieder an einer Konzertreihe fürs nächste Jahr, auch in der Hoffnung, da Förderung zu bekommen, damit wir das wieder mehr machen können, weil wir das eben wollen und weil wir das müssen. Genau, aber das können wir aus uns heraus einfach nur noch sehr, sehr schwer leisten gerade.
Ja,
Und da ist dann, glaube ich, so ein bisschen auch manchmal der Trugschluss, dass eben, also ich meine, die Musikindustrie hat halt natürlich jahrzehntelang sehr, sehr viel Geld erwirtschaftet. Ja. So, und es gibt einfach riesige Firmen und Unternehmen, die eben auch diese großen Konzerte veranstalten, mit denen sie irgendwie viel Geld verdienen. Aber das sind wir natürlich nicht. Wir sind ein kleiner, unabhängiger Veranstalter. Wir sind auch nicht irgendwie nebenbei noch Gastronomen, Personaldienstleister, ja. Ticketanbieter, sondern wir sind wirklich ein kleiner Konzertveranstalter und versuchen, mit den Konzerten Geld zu verdienen. Da sind wir dann halt eben auch nicht mit den, sag ich mal, mit den anderen großen Veranstaltern in Hamburg irgendwie vergleichbar.
Ja.
Aber eben, wir müssen auch überlegen, wie machen wir das in Zukunft? Müssen wir uns musikalisch weiter öffnen? Da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, weil dann fällt halt sehr, sehr schnell das, was wir uns gerade aufbauen, nämlich wirklich dieses kuratierte Programm zu haben. Ja. Das würde dann wegfallen, wenn irgendwie dazwischen ganz viele Sachen stattfinden, die da nicht reinpassen. Ja, das sind so die, oder wir müssen halt Gelder auftreiben. Das ist das, was wir vermehrt versuchen, was aber einfach sehr, sehr schwer ist, weil wir da dann eben in der Wahrnehmung eben doch einfach ein Konzertveranstalter sind, wie die anderen eben auch, nur dass die eigentlich ein komplett anderes Geschäftsmodell haben als wir. Und ich, also das klingt jetzt so böse, es ist überhaupt nicht so gemeint. Da arbeiten genauso leidenschaftliche Leute wie wir. Krass. Unser Anspruch ist schon in erster Linie ein kulturell hochwertiges, schönes Programm.
Ich war jetzt öfter auch in Seminaren und Workshops, wo es um das Thema Meta-Ads ging, also Werbeanzeigen über Instagram und Facebook. Man sagt ja so ein bisschen, das Print-Zeitalter ist vorbei und die Städte hängen auch voll mit Werbung und da kann man gar nicht mehr sehen, um was geht's denn jetzt eigentlich? Das Thema hatten wir vorher schon kurz. Das Internet ist ja jetzt nicht wirklich ein übersichtlicherer Ort als die Straße.
Absolut nicht, nein.
Und auch dieser Dschungel an Möglichkeiten, da Werbung zu schalten und wie viel, wenn man es nicht richtig macht, schießt man da ja auch gerne mal höhere Beträge dermaßen in den Wind, weil man es nicht besser weiß. Und man muss natürlich auch erstmal das Budget zur Verfügung haben, um das auszuprobieren. Und dann sagen einem auch viele, ja, aber mit 10 Euro brauchst du jetzt nicht anfangen. Irgendwie, das ist im Internet so, da kannst du es auch irgendwie in den Mülleimer werfen. Wie siehst du denn das Thema Promotion heute und wie stark würdest du auch KünstlerInnen mit in die Pflicht nehmen? Hat sich das auch verändert, dass die, also ich meine, die sind natürlich immer auch verantwortlich, ihre Veranstaltung zu bewerben, aber wie hat sich das geändert?
Also tatsächlich ist es ein bisschen das größte Fragezeichen, was wir haben. Wie erreichen wir die Leute denn eigentlich? Also wir haben auf der einen Seite, das habe ich eben schon gesagt, es macht jetzt nicht Sinn für jeden Künstler, jede Künstlerin zu plakatieren.
Ja.
Wir haben halt immer diese gelben Sammelplakate, die finde ich ganz schön. Da kommt auch jeder dann mit drauf, weil da sind dann auch immer ein paar Acts, die Leute kennen und dann sehen sie irgendwie darunter ist noch das und das und das und dann taucht das schon mal auf und dann haben wir eben unseren Programmflyer, den wir verteilen, der auch anders funktioniert, glaube ich, als viele andere Programmflyer. Da ist dann eben nicht vorne Taylor Swift drauf. Also, na, das, ich vielleicht würden wir da eine Ausnahme machen dann einmal, aber tatsächlich ist da halt auch ist da dann einfach ein schönes Artwork drauf und alle KünstlerInnen werden einfach gleichberechtigt vorgestellt in dem Programm. Das ist für uns ein tatsächlich sehr, sehr gutes Tool, wo wir auch immer eine gute Rückmeldung bekommen. Dann, genau, machen wir halt individuell auch, schalten wir sehr wohl Meta-Anzeigen, sehen aber gleichzeitig, da sind wir ganz schön in so eine Abhängigkeit auch zu Instagram gekommen. Das ist, da wären wir eigentlich gerne unabhängig von. Mhm. Wir fangen gerade mit einem Newsletter an seit ein paar Monaten. Das ist sicherlich auch ein Tool. Aber alles andere ist schwierig. Es gibt, wie gesagt, eben nicht mehr die Musikmagazine, eine Anzeige jetzt in den großen Tageszeitungen zu schalten. Das können wir uns in aller Regel nicht leisten. Das geht vielleicht mal für ein ganz großes Konzert, aber für die Kleinen ist das halt einfach nicht möglich.
Ja.
Und ganz ehrlicherweise muss man auch sagen, es gibt nicht viel Marketingbudget für ein kleines Konzert. Also wenn wir von einem Konzert mit 60, 70 Leuten, was für ein erstes Konzert durchaus ein Erfolgsfall ist, sprechen.
Da liegt ja dann auch der Eintrittspreis bei, was weiß ich, 30 Euro?
Höchstens. Ja, genau. Also gehen wir mal eher von einem Grundpreis von 20, 25 aus, weil mehr Geld geben die Leute für junge KünstlerInnen auch einfach nicht mehr aus. Ja. Das ist, also, das ist ja auch viel Geld. So, das ist ja nicht so, dass das irgendwie gar nichts wäre. Aber dann kann man sich das ja ausrechnen, wenn da irgendwie 60 Leute kommen, was da irgendwie an Geld überbleibt. Und dann will davon eine Unterkunft bezahlt werden, GEMA will bezahlt werden, KSK will bezahlt werden, Miete will gezahlt werden, der Techniker will bezahlt werden, dann gibt es noch Werbeausgaben. Und tatsächlich ist es meistens so, dass die KünstlerInnen auch eine Gage haben wollen. Und das ist, da kann man sich ja ausrechnen, was dabei überbleibt. Und dann jetzt einfach zu sagen, jetzt werfen wir mal irgendwie 200 Euro beim Meter rein, das funktioniert nicht. Das kriegt man, also das Budget ist dafür nicht da. Wir haben tatsächlich auch Sammelanzeigen bei Meter, um so ein bisschen uns als Agentur und dadurch eben auch die kleinen Konzerte mitzubewerben. Das macht dann schon mehr Sinn, ja. Aber das ist eine große Aufgabe, die wir auch noch haben, weil das verändert sich einfach gerade sehr, sehr schnell alles, wie man die Leute erreicht.
Ja, ja, voll.
Eigentlich müssen die Hürden an anderer Stelle eben einfach niedriger werden, nämlich wir brauchen viel günstigere Ticketpreise, wir brauchen Konzerte, wo die Leute niedrigschwellig hingehen können, sich das einfach mal ausprobieren können, wo niemand Angst hat, wo sich eben niemand auch dann Sorgen machen muss, kommen da jetzt nur 30 Leute, muss man überhaupt über das abdenken, sondern dass man einfach mal spielen kann. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir eigentlich lösen muss. Und das können wir aber natürlich weder als Branche, glaube ich, alleine lösen, noch können das die Musikerinnen alleine lösen. Und da brauchst halt tatsächlich einfach, ein Umdenken in der Förderstruktur. Ja. Wir brauchen einfach Fördermittel. Geld ist, glaube ich, genug da. Also alleine auch in einer Stadt wie Hamburg, da gibt es so viele Stiftungen und Musikstiftungen. Ja. Ich sage immer, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu platt und einfach, aber ich sage immer, wenn ich jetzt ein kleines Konzert machen möchte für 100 Leute und ich sage, ich brauche dafür irgendwie 2000 Euro, damit wir da kein finanzielles Risiko eingehen müssen, sondern dass wir das einfach stattfinden lassen können. So, dann verdiene ich damit immer noch kein Geld. Aber dann kann ich das machen als Veranstalter und kann wirklich auch einen Beitrag leisten für die Nachwuchsförderung. Das Geld kriege ich nicht, weil wir sind ja eine Musikwirtschaft und das muss wirtschaftlich funktionieren. Das muss ich irgendwo anders herbekommen, das Geld. Ja. Wenn ich jetzt aber den Hafenkran miete, da ein Klavier draufstelle und 10 Leute irgendwie durch den Hafen schipper und den Klaviermusik vorspiele, dann kriege ich wahrscheinlich von der Stiftung irgendwie 30.000 Euro dafür. Mhm. Und dann muss man sich halt einfach überlegen, was ist denn jetzt, also wo ist denn das Geld irgendwie besser aufgehoben oder eingesetzt? Worum geht es eigentlich? Und das ist, da muss eben einfach dieses Umdenken, dass auch Popmusik, die wir ja jetzt vielleicht, also vielleicht kann man da relativ viel unter zusammenfassen, auch förderwürdig ist. Ja. Wenn wir uns nicht darauf verlassen wollen, dass diejenigen, die dann eben die großen Konzerte veranstalten, das Geld scheffeln, dass die eben auch die Nachwuchsarbeit machen, da bin ich mir nicht so sicher, ob irgendwie ein amerikanisches Aktienunternehmen da irgendwie so ein großes Interesse daran hat, irgendwie hier in Hamburg eine Nachwuchsförderung aufzubauen. Ja. Oder der Ticket-Weltmarktführer, der hier zwar nah ist, aber ob der daran Interesse hat, das weiß ich nicht. Ja. Weil wir reden eben auch nicht bei jeder Künstlerin, jedem Künstler davon, dass die irgendwann mal ein Stadion füllen. Das ist ja nicht unser Anspruch. Voll. Also es gibt ganz, ganz viel großartige Musik. Da werden wahrscheinlich nie mehr als 200 Leute kommen. Ja. Das macht die aber ja nicht weder weniger förderfähig. Im Gegenteil. Ja. Also im Gegenteil. Voll. Das sind die Sachen, die förderfähig sind. Und das gibt es eben auch in der bisher nicht mit Fördertöpfen bedachten Popmusik.
Ja. Da bist du jetzt schon sehr gut in die nächste Frage auch reingegangen, weil ich auch noch mal kurz auf Hamburg als Musikstandort zurückkommen wollte, weil ihr veranstaltet ja in Orten wie eben Nachtasyl, Jucker, im Knus, seid ihr, glaube ich, auch ab und zu in der Elbphilharmonie, auch in beiden Sälen, in der Halle 424. Also ich meine, klar, es gibt natürlich auch noch eine Barclays Arena. Also da von klein bis groß ist hier eigentlich ja fast alles da, was man sich von so einem Musikstandort wünschen würde. Was fehlt dann noch? Weil viele Großstädte in Deutschland nennen sich ja dann auch gerne Musikstadt oder Kulturstadt oder Jazzstadt. Und das klingt natürlich auch immer schön. Musik und Kunst ist ja auch immer was, womit man sich gerne schmückt. Hamburg ist ja jetzt, glaube ich, aktuell das einzige Bundesland in Deutschland, das überhaupt die Kulturförderung noch erhöht hat. Aber natürlich gibt es auch trotzdem da Bereiche, die da nicht mitbedacht werden. Es gibt in der Klassik Förderprogramme, es gibt im Jazz auch Förderprogramme. Auch da gehen die Summen schon relativ weit auseinander. Du hast ja gerade schon angedeutet, im Pop sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus. Oder ich meine, Rock City gibt es in Hamburg, die ja sehr stark sich auch um Popförderung und Vernetzung und die Strukturen da kümmern. Aber welche Defizite siehst du da jetzt konkret in Hamburg noch?
Also ich glaube, wir haben tolle Institutionen in Hamburg tatsächlich, ne? Mit Rock City beispielsweise, ja, oder Clubkombinat, ja, auch auf Clubseite, da sind wir auch noch Mitglied. Wir haben, glaube ich, einen Kultursenator, der diese Bandbreite der Kultur- und Musikszene sehr gut versteht.
Ja.
Der kann natürlich auch keine Wunder vollbringen, aber das ist, glaube ich, schon mal eine ganz...
Der kämpft eben jetzt, mehr als viele andere, hat man das Gefühl, für die
Kulturszene. Das glaube ich auch. Also wenn ich jetzt dann nach Berlin schaue, da sieht das, glaube ich, andersrum aus. Und das merkt man übrigens auch. Das merke ich im Umgang hier mit der Elbphilharmonie oder wenn ich in der Philharmonie in Berlin bin, da merke ich schon, ob denen gerade irgendwie die Töpfe gestrichen wurden oder ob das irgendwie funktioniert. Das ist, macht einen Unterschied. Ja, was braucht's? Ich glaube, es braucht tatsächlich einfach... gute und andere Förderstrukturen. Also Clubs haben wir genug. Es gibt, klar, würde ich mir noch irgendwie noch mal einen weiteren 300er Saal wünschen oder einen bestuhlten 300er Saal. So, den Bedarf gibt es schon. Auf der anderen Seite, da sind wir dann wieder beim Thema Auslastung. Wenn wir jetzt 100 Millionen tolle Clubs hätten und die wären alle immer nur halb voll, das funktioniert ja auch nicht. Also da müssen wir schon gucken, dass wir erstmal mit denen, also das hoffentlich nicht noch mehr schließen müssen, dann kämen wir schon klar. Aber es braucht einfach Förderstrukturen. Es gab ein Tool nach Corona, ein Wirtschaftlichkeitsfonds, der war für mich als Veranstalter Gold wert. Da konnten wir wirklich wieder anfangen zu arbeiten, weil wir, wenn wir mit den kleinen Konzerten Verluste gemacht haben, weil die einfach aufgefangen wurden. Also es wurden zumindest die Ticketeinnahmen im Zweifel verdoppelt. Also wenn das dann immer noch nicht wirtschaftlich war, dann war das so. Aber wenn jetzt, das war damals natürlich der Situation geschuldet, dass die Leute einfach erstmal wieder losgehen mussten. Und wenn wir jetzt ein Konzert gemacht haben und da kam halt in einem 500er Club und da kamen halt nur 200 Leute, dann wurden die Ticketeinnahmen auf bis zu 400 Leute halt das war ein Riesenunterschied. Ja. Also natürlich immer nur bis zu dem Punkt, wo man bei einer Null war. Das heißt, Geld konnte man damit auch nicht verdienen. Aber das hat zumindest dieses Risiko abgefedert. Das war ein unfassbar tolles Tool. Und das würde ich mir im unteren Bereich eigentlich auch wünschen. Ich brauche gar nicht unbedingt feste Summen. Aber ich brauche einfach jemanden, der uns das Risiko abnimmt, weil das für uns eben nicht funktioniert, wenn wir nicht parallel noch Taylor Swift veranstalten können. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und ich weiß auch nicht, ob es da so, also natürlich geht es um viel Geld, aber es geht auch nicht um abstruse Summen.
Ja.
Also wenn, und das ist, also auch wenn man über so diese Töpfe spricht, dann wird das auch schnell immer so eine Neiddebatte. Dann kann man sagen, ganzen Programmtheater kriegen irgendwie das 200-fache von dem, was die ganze Clubkultur kriegt. Ja. So, das ist, ich will denen ja nichts wegnehmen. So. Aber vielleicht wäre es schon gut, auch mal zu überlegen oder zu überdenken, die Clubkultur anders zu bewerten und einfach auch zu überlegen, ob es sinnvoll ist und ob die förderfähig sind oder förderwürdig sind. Weil das ist bisher halt einfach nicht der, also bisher geht man einfach davon aus, das ist Musikbranche, Musikindustrie, das muss einfach wirtschaftlich funktionieren. Und die Zeiten erscheinen mir mit den ganz großen Ausnahmen eben, erscheinen die mir vorbei. Und da muss es einfach ein ganz, ganz großes Umdenken geben.
Gehst du privat noch auf Konzerte? Hast du Zeit dafür?
Also ich gehe ganz selten nur noch auf Konzerte, die ich nicht selbst veranstalte. Und das finde ich total traurig, dass das so ist. Also das gibt es schon. Auf der einen Seite ist es total schön, weil das bedeutet, dass wir unglaublich viele KünstlerInnen, von denen, die ich sehen will, veranstalten wir mittlerweile selbst.
Das ist ein Vorteil.
Das ist dann das Allerschönste.
Ja.
Aber die Wahrheit ist auch, dass wenn ich dann mal einen Abend frei habe oder ein Wochenende, dann freue ich mich auch sehr, mal bei der Familie zu sein.
Ja.
Aber die Frage, zeigt diesen Zwiespalt so ein bisschen. Mhm. Einfach das, was wir machen, machen wir eben aus Leidenschaft und aus, das darf man sich halt auch nicht kaputt machen. Und das ist durchaus so eine Gratwanderung. Es ist manchmal schwierig, sich weiterhin für das zu begeistern, womit man halt seinen Lebensunterhalt verdient. Und das ist aber was wir uns hier tatsächlich von Anfang an ganz doll auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das nicht verlieren dürfen. Dass wir nicht verlieren dürfen, oder dass die Erkenntnis darüber verlieren dürfen, warum wir das hier irgendwie machen. Und danach handeln wir auch. Also, und das gehört jetzt nicht, das ist dann nicht nur inhaltlich musikalisch, sondern geht es auch um Umgang mit unseren Geschäftspartnern. Wir wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wir mögen oder mit denen wir auf Augenhöhe sind. Das ist nicht unbedingt üblich in der Branche. Das, da haben wir, aber das führt dazu, dass es uns einfach auch möglich ist, weiterhin für das zu brennen, was wir eben machen. Weil wenn wir uns jetzt irgendwie anfangen, noch darüber zu ärgern, was wir machen, dann bleibt halt eben von dieser Leidenschaft nicht viel übrig.
Klar.
Und deswegen haben wir da relativ hohe Ansprüche an alle, mit denen wir zusammenarbeiten. Das funktioniert halt auch total. Also der Teil funktioniert total gut. Wir arbeiten wirklich überwiegend mit Menschen, denen wir hundertprozentig vertrauen können.
Was ist für dich ein gelungenes Konzert?
Ein gelungenes Konzert, aus Veranstaltersicht oder aus
auch vielleicht beides.
Also privat, als Besucher, als Konzertbesucher, ist es halt wirklich, wenn ich mir über all diese Dinge keine Gedanken mache, und das ist dann, da spielt meine Veranstaltersicht mit rein, ich mache mir keine Gedanken, wie viele Leute sind jetzt eigentlich da, aber vor allem, wenn ich mich wirklich einfach mal 2 Stunden komplett verliere und einfach nur nicht überlege, oh, wie muss ich eigentlich gleich los oder wie spät ist das oder so. Und aus Veranstaltersicht ist es einfach, wenn alle wirklich glücklich von der Bühne gehen. Wenn ich merke, dass du ein euphorisches Publikum hast, was einfach froh ist. Wenn ich aber auch KünstlerInnen habe, die von der Bühne sind und nicht auch so wie so Profis einfach zack wieder verschwinden, sondern von der Bühne gehen und sagen, das war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Das haben wir sehr, sehr oft tatsächlich in letzter Zeit, dass wir KünstlerInnen von der Bühne gehen, sehen und sagen, das war das geilste Konzert seit richtig langer Zeit. Und was das dann ausmacht, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Dinge, die man nicht benennen kann.
Die kann ich dir auch gar nicht
und,
sagen.
Und das ist ja das Schöne an Musik, dass es eben nicht so rational ist.
Ja.
So, es gibt ja auch ganz viele KünstlerInnen, die mich dann auch manchmal gar nicht interessieren. Und dann kommt jemand anders und klingt eigentlich sehr, sehr ähnlich.
Mhm. Und auf einmal
und es klickt bei mir total. Und es macht was mit mir. Und ich kann rational nicht erklären, was das jetzt ist und was da den Unterschied macht. Und deswegen beschäftigen wir uns ja eben mit Musik und nicht mit Mathematik. So, das ist, wobei das auch manchmal, also jetzt haben wir gerade hier Philipp Glass veranstaltet, da sind wir der Mathematik auch nicht so, von der Mathematik nicht so weit entfernt. Aber ja, nee, das ist gerade das Schöne, dass man es eben nicht beschreiben kann, was es dann besonders macht. Mhm. Sondern es ist einfach so.
Ja.
Es ist einfach nichts Rationales, sondern es ist einfach was ganz tief Emotionales. Und das macht dann am Ende das Konzert aus.
Ja.
Oder Musik im Allgemeinen.
Was würdest du denn jetzt so dem Jazz-Moves-Schnack-Hörer, der Hörerin aus eurem tollen Kalender empfehlen? Ich habe auch 3 Sachen aufgeschrieben, die ich gesehen habe. Zum einen Mulato Astatke in der Elbphilharmonie am 11. September. Er wird auch der Vater des Ethio-Jazz genannt, ein ganz großartiger äthiopischer Musiker. Ich habe noch aufgeschrieben Vega Trails am 11.10. in der Halle 424. Mhm. Könnte man vielleicht als kinematischen Kammerjazz umschreiben. Eides Evensen, Evensen, ne? Skandinavisch, isländisch?
Isländisch.
Ne? Am 22.10. in der Elbphilharmonie im kleinen Saal. Und dann auch wieder eure Godwana Records Presents Nacht, die ist aber, da ist noch ein bisschen hin, im April 26. Das habe ich so gefunden und dachte, das gefällt unseren HörerInnen vielleicht. Du kannst gerne noch beliebig viele hinzufügen, kannst auch sagen, geht überall hin.
Geht überall hin, also das wäre jetzt auch das, was ich vor allem mit dem klaren Jazz-Bezug irgendwie genannt hätte auf jeden Fall. Also Mulato Astatke muss man wirklich hervorheben, es wird die letzte Tour werden, die er spielt.
Ja.
Und das ist wirklich eine Legende und ein unglaublicher Typ. Also ich habe ihn vor 2 Jahren, da durfte ich die Produktionsleitung machen, das haben wir leider nicht selbst veranstaltet, habe ich über die Produktionsleitung in der Elbphilharmonie gemacht für ihn. Und das war ein unfassbares Konzert. Er spielt selber, wenn wir ehrlich sind, gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit, aber hat diese unglaublichen Musiker um sich geschart und leitet sie die ganze Zeit an. Mhm. Und es ist eine Legende, muss man gesehen haben. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Das ist auch so ein Konzert, was mich persönlich total, total stolz macht. Da irgendwie nochmal, stolz ist ein komisches Wort, mit dem tue ich mich eigentlich schwer, aber ich bin total glücklich, dass ich das veranstalten kann. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich sage, einfach mal tatsächlich auf der Seite so ein bisschen sich reinhören, weil eben vieles in Richtung Jazz geht, vieles irgendwie verschwimmt, viele Grenzen verschwimmen. Und was du eingangs gesagt hattest, das ist das, worüber wir uns am meisten freuen, wenn die Leute uns so ein bisschen so einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, okay, irgendwas wird da drin stecken, was wir gut finden möglicherweise. Ja. Und einfach mal schauen, was wir da so machen. Weil ja, es sind viele kleine KünstlerInnen dabei, die es noch zu entdecken gilt. Ja.
Genau, geht auf die Homepage von Cardi Palme, guckt euch die Acts an, holt euch ein Konzertticket, probiert das einfach mal aus, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, ganz viel, woran ihr bestimmt sehr viel Freude haben werdet. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und für das offene Gespräch und hoffe auch so ein bisschen, dass es vielleicht dann noch mehr Kommunikation auch über einige dieser Themen gibt, die wir heute miteinander hatten. In der Kulturbranche, in der Veranstaltungsbranche, in Hamburg, aber natürlich auch darüber hinaus, weil das Thema betrifft natürlich auch die ganze Branche relativ flächendeckend. Und auch danke euch allen fürs Zuhören mal wieder. Folgt uns auch gerne auf eurer Lieblingspodcast-Seite, in den sozialen Medien. Und wir sehen uns hoffentlich auf irgendeinem Konzert im vielfältigen Hamburger Konzertkalender und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder beim Jazz Moves Schnack. Vielen Dank. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.